NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Anklage wegen Mordes. Die Vergewaltiger einer jungen Inderin müssen sich in einem Schnellverfahren verantworten. Dazu auch der Kommentar. Lage auf dem Arbeitsmarkt. Der Jobaufschwung verliert an Fahrt. Führungsdebatte in der FDP. Die Partei streitet über Rösslers Zukunft. Transplantationsskandal in Leipzig. Politiker und Ärzte debattieren über Konsequenzen. Trauerfeier in Uelzen. Angehörige und Freunde erinnern an Peter Struck und Flucht vor Steuern. Putin macht Gérard Depardieu zum Russen. Und wir beginnen in Indien. Etwa 1000 Seiten umfasst die Anklageschrift. 1000 Seiten mit furchtbaren Einzelheiten. Die Justiz von Neu-Delhi hat darin zusammengetragen, wie 6 Männer in einem Bus eine junge Inderin vergewaltigt und gefoltert haben. Weil die 23-Jährige an den Verletzungen starb, müssen sich die Angeklagten nicht nur wegen Vergewaltigung, sondern auch wegen Mordes verantworten. Heute wurden die Männer zum ersten Mal vor Gericht vorgeführt, während auf der Straße, wie Sandra Petersmann berichtet, die Proteste weitergingen.
Auf der Straße bleibt der Ruf nach Gerechtigkeit unüberhörbar. Aus Sicherheitsgründen erschienen die Angeklagten nicht persönlich vor Gericht. Sechs Männer müssen sich für das Verbrechen vom 16. Dezember verantworten. Mindestens 5 von ihnen vor einem extra eingerichteten Schnellgericht. Bei dem 6. Tatverdächtigen handelt es sich vermutlich um einen Minderjährigen. Ein Knochenmarktest soll sein Alter bestimmen, um zu entscheiden, ob sein Prozess vor einem Jugendgericht stattfindet. Alle Angeklagten müssen sich für Vergewaltigung und Mord in einem besonders schweren Fall verantworten. Den Erwachsenen droht die Todesstrafe. Die Straße hat ihr Urteil längst gefällt. Das hier ist nicht nur ein Vergewaltigungsfall, das ist ein Mordfall. Die haben ihre Tat geplant, die wussten, was sie taten. Ein Mensch mit einem Funken Ehre tut sowas nicht. Vergewaltigung wegen Sex wird es immer geben. Aber dieser Fall geht weit darüber hinaus. Das hier ist blanker Mord. Die Anklageschrift stützt sich auch auf die Zeugenaussagen der verstorbenen 23-jährigen Studentin und ihres Freundes. Er hat die Qual und Folter im fahrenden Bus überlebt und kann die Täter identifizieren. Nach indischen Medienberichten hat die Polizei den Tathergang so rekonstruiert. Das junge Paar war am Abend des 16. Dezember nach einem Kinobesuch gutgläubig in einen Bus eingestiegen. Neben dem Fahrer waren noch 5 weitere Männer an Bord. Einer gab sich als Schaffner aus. Kaum waren die Türen geschlossen, begannen die Männer das Paar im fahrenden Bus zu belästigen. Als das männliche Opfer sich schützend vor seine Freundin stellte, schlugen ihn die Männer zusammen. Dann fielen sie über die Frau her, vergewaltigten sie abwechselnd und folterten sie mit einer Eisenstange, die sie ihr in den Unterleib stießen. Danach warfen die Täter ihre beiden Opfer aus dem fahrenden Bus und versuchten, das Paar zu überrollen. Das Vergewaltigungsopfer starb 13 Tage später in einer Spezialklinik in Singapur. Zuvor war die Medizinstudentin in einem Krankenhaus in Neu-Delhi behandelt worden und hatte auch mit der Polizei gesprochen. Abscheu und Wut über das Verbrechen sitzen tief. Die Menschen diskutieren über mangelnde politische Führung und über das Versagen des Staates. Mehr als 100.000 Vergewaltigungsfälle stapeln sich unerledigt in indischen Gerichten. 3 von 4 angezeigten Vergewaltigern bleiben straffrei. Immer wieder weigern sich Polizisten, Vergewaltigungsfälle aufzunehmen. Doch seit dem 16. Dezember sind die Medien wachsam und kritisch wie nie. Auf der Straße sorgt das dafür, dass viele Demonstranten auch offen nach Fehlern in ihrer Gesellschaft suchen und sich fragen, warum sexuelle Gewalt in Indien so verbreitet ist. Die schwierige gesellschaftliche Diskussion begleitet das juristische Verfahren. Der Prozess soll ein Schnellverfahren sein. Das Ende der laufenden Debatte darf er nicht sein.
Soweit der Bericht von Sandra Petersmann. 5 der 6 Angeklagten droht jetzt die Todesstrafe und die fordern auch viele der Demonstranten, die in den letzten Tagen ihre Wut und ihre Trauer über den Tod der jungen Frau auf die Straße getragen haben. Doch das Problem geht weit über den Einzelfall hinaus. Gewalt gegen Frauen und Frauenfeindlichkeit sind in Indien tief in der Kultur verankert, meint Kai Küstner in seinem Kommentar.
Die Diagnose ist leider so ernüchternd wie richtig. Indische Frauen leben im Patriarchat. Männer dominieren das gesellschaftliche Leben. Frauenfeindlichkeit ist in das öffentliche Bewusstsein so eintätowiert, dass es Jahre, Jahrzehnte langer kosmetischer Feinarbeit bedarf, um diesen hässlichen Aspekt indischer Kultur unsichtbar zu machen. Beispiele gefällig, das beginnt mit, teilweise schon vor der Geburt. Weibliche Föten werden massenweise abgetrieben. Dem männlichen Nachwuchs hingegen wird im Grunde mit der Muttermilch die Botschaft verabreicht, dass er der eigentliche Stolz der Familie ist. Und so fühlt er sich dann auch ein Leben lang. Das erklärt zum Beispiel, dass angesichts anderer Vergewaltigungsfälle Familien auf die absurde Idee kommen, die weiblichen Opfer mögen die Täter doch bitte heiraten, dann bleibe die Ehre gewahrt und man könne dann auch nicht mehr von sexueller Gewalt sprechen. Oder natürlich männliche Analysten meinen, Vergewaltigungsfälle mit der Aufnahme von zu stark gewürzter Nahrung von Seiten der Männer erklären zu können und das Problem mit einer entsprechenden Diät also beheben zu können. So weit, so schlecht. Für deutsche Arroganz oder kulturelle Herablassung nach dem Motto, die Inder leben ja noch im Mittelalter, wir dagegen haben es geschafft und sind Avantgardisten in Sachen Frauenrechte, gibt es überhaupt keinen Anlass. Zu vertraut klingt dafür der Vorschlag eines rechtsnationalen indischen Politikers. Frauen sollten doch bitte keine Röcke mehr tragen, um Männer nicht zu provozieren. Diese Art von Täter-Opfer-Verdrehung gab und gibt es in Deutschland genauso. Und der Schrei nach dem Henker, nach Kastration oder Schlimmerem ist eine Melodie des Todes, die genauso gerne auf dem deutschen Boulevard angestimmt wird. Indien ist ein Land der Kontraste. Bald will es zum Mars fliegen, während unten am Boden tonnenweise Getreide verrottet und Menschen Hunger leiden. Rasend schnell wächst es wirtschaftlich zum Weltgiganten heran. Politisch hält es seit Jahrzehnten auf beeindruckende Weise trotz widrigster Umstände an der Demokratie fest. Aber kulturell fühlt man sich auf unangenehmste Weise oft an die Zeiten der Königin Victoria erinnert. Und das gilt eben auch für die Geschlechterrollen. Immerhin fängt das Land der zwei Geschwindigkeiten nun ganz langsam an, auch in diesem Bereich aufzuholen. Aufgerüttelt durch die barbarische Tat treibt es Frauen und Männer seit Wochen tagtäglich auf die öffentlichen Plätze der Hauptstadt. Und dort wird eben nicht mehr nur "Hängt sie" geschrien. Angetrieben und unterstützt durch die seriösen Medien hat die Debatte eine Wendung genommen. Leiser ist sie geworden, aber dafür tiefer. Mithilfe dieser Debatte nimmt sich das Land sehr genau selbst unter die Lupe und gelangt zu der Diagnose, wir sind eine frauenverachtende Gesellschaft. Das mag für den Moment nicht eben ermutigend klingen, aber immerhin ist die Diagnose schon mal gestellt. Ein Riss, wenn auch ein winziger, tut sich auf in den bislang einbetoniert scheinenden Geschlechterrollen, auch wenn es noch eine ganze Weile dauern wird, bis das archaische Gebäude einstürzt.
Kai Küstner kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Es war vor allem eine gute Nachricht, die die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg heute zu verkünden hatte. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit 2 Jahrzehnten gefallen. Im Durchschnitt waren knapp 2,9 Millionen Menschen ohne Job. Aber auch diese gute Nachricht hat eine Schattenseite. Im Dezember hat die Konjunktur deutlich an Fahrt verloren. Annika Sipör berichtet.
Die Staatsschuldenkrise und eine Wirtschaft, die auch in Deutschland nur noch wenig wächst. Für den Vorstandsvorsitzenden der Bundesarbeitsagentur Weise eigentlich schwierige Zeiten für den Arbeitsmarkt.
Der Arbeitsmarkt in 2012 hat auf diese Herausforderungen robust reagiert. Spuren der langsameren konjunkturellen Gangart sind jedoch erkennbar.
2.897.000 Menschen waren im vergangenen Jahr arbeitslos. Ein neuer Rekord. Das sind nämlich so wenige wie seit 1991 nicht mehr. Das heißt im Umkehrschluss, es sind so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Insgesamt 41,59 Millionen. Bei all den Rekorden, es zeichnet sich aber schon eine andere Entwicklung ab. Zum Ende des vergangenen Jahres nahm die Zahl der Arbeitslosen kontinuierlich zu, so Bundesarbeitsagentur-Vorstandsvorsitzender Weise.
Eine Ursache ist der geringere Einsatz an aktiver Arbeitsmarktpolitik, insbesondere die Förderung von Existenzgründungen. Zum anderen aber die im zweiten Halbjahr schwächere Konjunktur.
Die schwächere Konjunktur, die hat auch Bundesarbeitsministerin von der Leyen im Blick. Zwar werde kaum entlassen, aber weniger Arbeitslose kämen in neue Jobs, so von der Leyen. Sie sehe aber gute Chancen, dass der Arbeitsmarkt weiter robust reagiert. Zum Beispiel könnten Unternehmen bei Kurzarbeit unterstützt werden von der Bundesarbeitsagentur. Die habe das neue Jahr mit einem guten Puffer an Mitteln begonnen. BA-Vorstandsvorsitzender Weise zeichnet ein differenziertes Bild.
Bei den Ausgaben sind es 1,9 Milliarden Euro alleine in dem Bereich aktive Arbeitsmarktpolitik, die weniger ausgegeben wurden. Und das gibt im Saldo 2 Milliarden mehr Überschuss als ursprünglich geplant.
Nur bleibe von dem Überschuss nicht viel übrig. Schon jetzt gäbe es im Bundesarbeitsagenturhaushalt für dieses Jahr ein Defizit von etwa 1,1 Milliarden Euro. Die Grünen fordern deshalb, das verlängerte Kurzarbeitergeld über ein Gesetz abzusichern. Die Linken haben die Bundesregierung aufgerufen, die Kürzungen bei der Bundesarbeitsagentur zurückzunehmen. Denn auch wenn die Lage im Allgemeinen gerade einmal gut erscheint, das Problem der Langzeitarbeitslosen sei noch lange nicht gelöst. Die hätten immer noch zu wenig Chancen auf einen Job.
Unterlagen wurden gefälscht, Patienten auf dem Papier kränker gemacht, als sie waren. Wieder mal sorgt ein Skandal um Manipulationen bei Organtransplantationen für Schlagzeilen. Nach Göttingen, Regensburg und München steht diesmal die Uniklinik Leipzig am Pranger. Und da jetzt niemand mehr von Einzelfällen reden kann, wird umso heftiger über Konsequenzen debattiert. Weniger ist mehr, argumentieren unter anderem Patientenschützer und fordern, etliche der Transplantationszentren zu schließen. Jens Borchers fasst die Debatte zusammen.
Die Konsequenzen aus den Vorfällen von Göttingen, München und Regensburg zeigen offenbar Wirkung. Im vergangenen Jahr war nach den Skandalen dort beschlossen worden, die deutschen Transplantationszentren insgesamt zu überprüfen. Genau das passiert jetzt. Und Jens Spahn, Gesundheitspolitiker der CDU, führt die neuen Erkenntnisse aus Leipzig genau auf diese Kontrollen zurück.
Es werden ja jetzt durch die Mehrkontrollen bei jedem Transplantationszentrum genau die Fälle aus der Vergangenheit aufgedeckt.
So sieht es auch Frank-Ulrich Montgomery, der Präsident der Bundesärztekammer. Er meint, die Ergebnisse der Überprüfungen in Leipzig seien natürlich katastrophal. Durch die Veränderung der Krankendaten hätten wahrscheinlich Patienten eine Spenderleber bekommen, die nach den geltenden Kriterien eigentlich noch gar nicht an der Reihe gewesen wären.
Diese Ärzte, die das gemacht haben, bringen ja Menschen auf den Wartelisten um, weil die jetzt sterben müssen, weil sie keine Lebern kriegen. Und deswegen müssen wir wieder Vertrauen herstellen in die Bevölkerung. Das schaffen wir nur gemeinsam.
Aber noch ist nicht so recht klar, mit welchen Maßnahmen gemeinsam Vertrauen zurückgewonnen werden soll. Ärztepräsident Montgomery meint offenbar, die gesetzlichen Änderungen aus dem vergangenen Jahr, die seien schon ausreichend.
Anfang 2012, nachdem diese Mechanismen bekannt geworden sind, hat es schlagartig aufgehört in Leipzig. Das heißt, die Schwelle der Angst, sag ich mal, entdeckt zu werden, ist stark gestiegen. Das nutzt uns und ich kann deswegen mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Transplantationsmedizin in Deutschland im Moment so sicher ist, wie sie noch nie war.
Diese Sicherheit sehen andere noch längst nicht gewährleistet. Zum einen, weil die jetzt laufenden Kontrollen bisher ausschließlich für Lebertransplantationen gelten, aber nicht für Herz- oder für Nierenverpflanzungen. Zum anderen, weil beispielsweise Eugen Brisch, der Präsident der Deutschen Stiftung Patientenschutz, fordert, die Strukturen im Organspendebereich müssten verändert werden. Bisher gibt es 47 Transplantationszentren in Deutschland. Die stehen miteinander in Konkurrenz. Brisch schlägt deshalb vor, noch in diesem Jahr die Hälfte dieser Zentren zu schließen, um den schädlichen Wettbewerb zu beenden und die notwendigen Kontrollen dadurch leichter zu machen. Rainer Hess, der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Organtransplantation, sieht beim Thema Schließungen die Bundesländer in der Pflicht. Die seien zuständig, sagt Hess. Aber auch er meint, der Staat, die öffentliche Hand, sollte sich auch in der Stiftung Organtransplantation stärker engagieren und mit dafür sorgen,
dass die Prozesse so transparent sind, dass sie für jedermann nachvollziehbar sind. Und von daher soll ja die Stiftung durchaus eine stärkere öffentliche Beteiligung bekommen. Das halte ich für sinnvoll, um auch dadurch das Vertrauen in die Seriosität der Organspende zu erhalten oder zu steigern.
Das Vertrauen in Organspenden müsste wohl wieder deutlich gesteigert werden. Denn nachdem die Vorwürfe über Datenmanipulationen an Transplantationszentren bekannt geworden sind, ist die Bereitschaft der Deutschen, Organe zu spenden, spürbar gesunken.
Nerven behalten. Diese Devise hat FDP-Chef Rösler ausgegeben. Kein leichter Vorsatz angesichts der Lage seiner Partei. Wenige Tage vor dem Dreikönigstreffen ist die Debatte über Röslers Führungsqualitäten und seine Zukunft an der Parteispitze wieder voll entbrannt. Schleswig-Holsteins Fraktionschef Kubicki sieht die Existenz der FDP gefährdet. Sein Parteifreund aus dem Norden, der Ehrenvorsitzende Koppelin, greift Entwicklungsminister Niebel an, weil der wiederum Rösler attackierte. Und so ziemlich alle fordern jetzt endlich Geschlossenheit. Den Stand der Debatte fasst Peter Mücke zusammen.
Es wirkt schon ein bisschen verzweifelt. Über Inhalte will die stellvertretende FDP-Chefin Homburger reden. Doch wenige Tage vor dem traditionellen Dreikönigstreffen reden die Liberalen über Personen, genauer gesagt über eine, den Parteichef Philipp Rösler.
Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Niedersachsen und alle, die es gerne mitwollen, sind herzlich dazu eingeladen.
Eingeladen ist auch Dirk Niebel, der FDP-Entwicklungshilfeminister, doch der gibt lieber Interviews mit der immer gleichen Botschaft. Rösler müsse ja nicht unbedingt Spitzenkandidat der Partei werden. Der reagiert genervt.
Vielleicht macht er sich darüber Gedanken, aber es ist jeder herzlich eingeladen, sich eher über die anstehenden Wahlen Gedanken zu machen, als über diese Frage.
Rückendeckung bekommt Rösler in diesen Tagen wenig. Immerhin ist heute der Ehrenvorsitzende der FDP in Schleswig-Holstein, Jürgen Koppelin, für Rösler in die Bresche gesprungen.
Ich finde, Philipp Rösler ist ein hochanständiger Mann, den man wirklich zum Freund haben kann. Ich muss sagen, ich sage das auch ausdrücklich, er ist mein Freund und ich stehe auch zu ihm. Da muss man selber teamfähig sein, da fehlt es dem einen oder anderen in unserer Riege. Aber das bringen wir denen auch noch bei, vielleicht sogar noch bis Dreikönig.
Doch danach sieht es wahrlich nicht aus. Der stellvertretende Landesvorsitzende der bayerischen FDP, Landeswirtschaftsminister Zeil, meldet heute Zweifel an, ob Rösler der Richtige für die Bundestagswahl ist. Er halte die Spitzenkandidatur für offen, sagt er der Süddeutschen Zeitung. Und auch aus dem Norden wird wieder gestänkert vom schleswig-holsteinischen Fraktionschef Kubicki. Rösler werde leider nicht als Krisenmanager wahrgenommen. Von Personaldiskussionen will er aber offiziell nichts wissen.
Nein, weil sie auch keinen Sinn machen. Wir müssen uns im Lichte von Ergebnissen, die dann die Wirklichkeit widerspiegeln, unterhalten und nicht im Hinblick auf Meinungsumfragen, Schätzungen, Vermutungen. Das lenkt von den eigentlichen Aufgaben ab. Die Menschen erwarten, dass wir uns daran machen, ihre Sorgen ernst zu nehmen, ihre Ängste zu beseitigen und sich ihren Problemen zu widmen und nicht dauernd uns mit uns selbst zu beschäftigen.
Doch das tun die Liberalen munter weiter. Auch der ehemalige Bundesinnenminister und altliberale Gerhard Baum denkt laut über einen Wechsel an der Parteispitze nach.
Wenn es einen Personenwechsel geben muss, dann muss er zügig erfolgen, zur rechten Zeit. Man muss ihn machen und nicht über ihn reden.
Immerhin kommt scheinbar Unterstützung aus ganz ungewohnter Ecke. CSU-Chef Seehofer bescheinigt Rösler, seinen Respekt zu haben. Und schickt dann hinterher, seine einzige politische Sorge im neuen Jahr sei die FDP.
Soweit der Bericht von Peter Mücke. Auch in Niedersachsen, wo in gut zwei Wochen ein neuer Landtag gewählt wird, sieht die Lage für die FDP nicht eben rosig aus. In einer neuen Umfrage von Infratest DIMAP kommen die Liberalen hier auf 4%. Und das ist schon die gute Nachricht, denn in den Umfragen davor hatte die FDP noch bei 3% gelegen. Nach den Umfragezahlen von heute können SPD und Grüne auf eine Mehrheit hoffen. Schwarz-Gelb wäre abgewählt. Doch alles deutet auf ein knappes Rennen hin. Über die neuen Zahlen und Mehrheitsperspektiven berichtet aus Hannover Matthias Eichler.
Rot-Grün hat gut zwei Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen weiterhin die Nase vorn. Allzu siegessicher können SPD und Grüne aber nicht mehr sein, denn die CDU bleibt stärkste Kraft und, das ist die wohl wichtigste Zahl der Umfrage, der Koalitionspartner FDP ist jetzt ganz nah dran an der 5%-Hürde. Den FDP-Spitzenkandidaten Stefan Birkner freut's.
Aber wir sind eben noch auf dem Weg. Er ist noch lange nicht zu Ende, sondern jetzt kommt es darauf an, auch in den nächsten zwei Wochen weiter konsequent für die FDP, für unsere programmatischen Aussagen und für eine Fortsetzung dieser Landesregierung mit David McAllister zu werben.
Der Ministerpräsident selbst ist zufrieden mit den Zahlen. 49% der Niedersachsen würden ihn direkt zum Regierungschef wählen, wenn das möglich wäre. Sein Herausforderer Stefan Weil von der SPD hat leicht zugelegt und liegt bei 34%. Noch wichtiger für McAllister, seine CDU kommt in dieser Umfrage auf 40% und bleibt damit deutlich stärkste Partei vor der SPD mit 34%. Trotzdem müsste die CDU die Regierungsbank räumen, sollte der Koalitionspartner FDP sich nicht noch erheblich steigern. Doch davon möchte CDU-Spitzenkandidat McAllister nichts wissen.
Die FDP liegt jetzt bei 4. Ich sage, wo 4 ist, ist 5 in Sicht. Die FDP wird den Sprung in den Niedersächsischen Landtag schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Es wird ein wahnsinnig spannendes und knappes Rennen.
Das sieht sein Herausforderer genauso. Die aktuellen Zahlen liest SPD-Spitzenkandidat Weil aber völlig anders. Der amtierende Ministerpräsident habe keine Regierungsoption. Die schwarz-gelbe Landesregierung sei ohne eigene Mehrheit im Land, so Weil.
Nach wie vor steuern wir auf ein Dreiparteienparlament zu. Nach wie vor steuern wir dort auf eine rot-grüne Mehrheit zu. Nach wie vor bevorzugt die Mehrheit der Befragten eine solche rot-grüne Landesregierung. Und Sie werden verstehen, dass ich das für die letzten entscheidenden Wochen durchaus als Rückenwind nehme.
Auch der potenzielle Regierungspartner der SPD spricht von einer stabilen Mehrheit. Die Wähler wünschen sich überwiegend eine rot-grüne Regierung, meint Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel. Die Grünen stehen in der Umfrage bei 13%, 2 Punkte schlechter als im Vergleichsmonat. Davon kann die Linkspartei derzeit nur träumen. Wie bei den Piraten stehen 3% unter dem Strich. Den Spitzenkandidaten der Linken, Manfred Sohn, schockt das nicht. Vor 5 Jahren holte seine Partei bei gleicher Ausgangslage doch noch mehr als 7%. Das Rennen werde auf den letzten Metern entschieden, so Sohn. Schließlich haben sich 44% der Niedersachsen laut Umfrage noch nicht auf eine Partei festgelegt oder sind unentschlossen, auch ob sie überhaupt wählen werden.
Er war im besten Sinne das, was man sozialdemokratisches Urgestein nennt. Peter Struck, der frühere Verteidigungsminister und SPD-Fraktionschef. Struck war Mitte Dezember im Alter von 69 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben. Heute haben Angehörige, Freunde und politische Weggefährten von ihm Abschied genommen. Bei einer Trauerfeier in der Marienkirche in seinem Heimatort Uelzen in Niedersachsen. Von dort Carsten Schulz.
Umringt von zahlreichen Kränzen war der Sarg vor dem Altar aufgebaut, geschmückt mit der Deutschlandfahne. Daneben ein Schwarz-Weiß-Foto mit einem schmunzelnden Peter Struck. In seiner Rede würdigte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière, sein Vorgänger Struck habe einen besonderen Draht zu den Soldaten der Bundeswehr gehabt.
Peter Struck trat authentisch in der Bundeswehr auf und er trat authentisch für die Bundeswehr ein. Er war ein Typ, knorrig, rau, herzlich, direkt, humorvoll, auch scharf.
SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier nannte den Verstorbenen einen aufrechten Parlamentarier. Sein Tod mache fassungslos.
Sein politisches Zuhause war das Parlament. Verteidigungsminister war ihm vielleicht das liebste Amt. Das des Parlamentariers, aber ganz sicher das höchste.
Schauspielerei sei nicht Sache von Peter Struck gewesen, so Steinmeier weiter. Und er kam nicht umhin, noch einmal auf das Strucksche Gesetz anzuspielen.
Es ist kein Zufall, glaube ich, dass sein vielleicht berühmtester Satz, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineinkommt, nicht in Oppositionszeiten seiner Partei gefallen ist, sondern in Regierungszeiten. Das Strucksche Gesetz sozusagen als Mahnung an jede Regierung, das Parlamentarische in der deutschen Demokratie zu achten.
Etwa 600 Gäste, darunter zahlreiche Weggefährten und Freunde wie die Ex-Kanzler Gerhard Schröder und Helmut Schmidt, Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz und die SPD-Ministerpräsidenten Hannelore Kraft und Kurt Beck nahmen in der St. Marienkirche Abschied von Peter Struck. Draußen harrten hunderte Menschen im Uelzener Regen aus.
Ich kenne ihn schon vor 30 Jahren, wie er noch mit dem Fahrrad auf Wahltour ging.
Das war ein super Kumpel. Ich kenne ihn von der Schulzeit her noch. Immer menschlich geblieben. So wie wir uns das eigentlich wünschen von allen. Ne?
Ich finde, der war immer sehr nett und auch bereitschaft, mit jemandem zu reden. Und das war also das Positive. Ne?
Die Familie des Verstorbenen hatte sich ein großes militärisches Ehrengeleit gewünscht. 6 Generale hielten während der Trauerfeier Ehrenwache am Sarg. Im Anschluss an die Trauerfeier spielte das Heeresmusikkorps der Bundeswehr das Deutschlandlied. Und dann ging der Sarg mit dem Leichnam Peter Strucks auf seine letzte Reise, begleitet von einer Motorrad-Eskorte der Feldjäger.
Aus Uelzen war das Carsten Schulz. Will man wissen, ob Naturkatastrophen zunehmen und welche Rolle dabei der Klimawandel spielt, dann ist ein Blick in die Bücher der Versicherungsbranche hilfreich. Denn die muss am Ende für die Schäden bezahlen. Und so leistet sich zum Beispiel der Rückversicherer Munich Re seit langem dafür eine eigene Forschungsabteilung. Diese Klima- und Katastrophenforscher haben heute ihre Bilanz für 2012 veröffentlicht. Danach haben Naturkatastrophen im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von 120 Milliarden Euro verursacht. Immerhin etwas weniger als im Jahr davor, wie Stefan Liener aus München berichtet.
Auch wenn die Schäden 2012 insgesamt etwas geringer ausfielen als im Katastrophenjahr 2011, aus der Statistik der Munich Re lassen sich einige beunruhigende Fakten herauslesen. Die Zahl der Naturkatastrophen nimmt tendenziell weltweit zu. Besonders betroffen waren diesmal die USA. Wirbelstürme sorgten besonders im März und im Oktober in den Südstaaten und an der Ostküste für milliardenschwere Schäden. Dazu kam eine anhaltende Dürre Dürre im Sommer, die erhebliche Ernteausfälle verursachte. Der Anteil der USA an den weltweit erfassten Schäden von 160 Milliarden Dollar lag bei 67%, bei den versicherten Schäden von 65 Milliarden bei 90%. Die Forscher der Munich Re geben auch keine Entwarnung. Sie erwarten, dass wegen des Klimawandels die Zahl und Intensität von Wetterextremen zunehmen wird. Sie fordern deshalb unter anderem bessere Schutzmaßnahmen für dicht besiedelte Küstenregionen.
Der Schock über das Massaker an der Grundschule von Newtown sitzt nach wie vor tief in den USA, hat aber den Verkauf von Schusswaffen keineswegs gebremst. Im Gegenteil, im Dezember verzeichneten die zuständigen Behörden einen Rekord an neuen Anträgen für den Waffenkauf. Und nach wie vor diskutieren die Amerikaner darüber, ob ein solches Massaker durch mehr Waffen verhindert werden könnte. Bei dem Amoklauf waren Mitte Dezember 20 Grundschulkinder erschossen worden. Für die Überlebenden beginnt heute wieder der Unterricht. Aus Washington berichtet Rüdiger Paulitz.
Zum Unterricht werden die Schüler ins benachbarte Städtchen Monroe gefahren. 15 Kilometer mit dem Schulbus. Für den 9-jährigen Ben ist das Ganze eine Chance, das Massaker zu vergessen, das er im Kunstraum überlebte, erklärt er fast wie ein Erwachsener. Es soll uns heilen, schiebt er nach.
It's a healing show, so it's supposed to heal us.
Bereits gestern durften Ben und seine Mitschüler die neuen Räume besichtigen. Danach sagte er dem Fernsehsender CNN,
well, we just went there today to visit it.
Wir haben uns das heute alles angeschaut. Das ist eine sehr interessante Schule.
It's a very interesting school.
Viele Eltern sind heute mit dem Auto hinter dem Schulbus hergefahren. Sie dürfen an diesem ersten Schultag nach dem Amoklauf mit in den Unterricht, um im Zweifel ihren Kindern zur Seite stehen zu können. Andrew Paley, Vater von Ben und Ethan. Ich denke, zu sehen, wie die Kinder in den Bus steigen, ist für uns ein Schritt vorwärts. Für viele ist das der nächste Schritt. Zurück zu gewohnten Abläufen, zurück zur Schule, zur Normalität. Dass Kinder wieder anfangen zu lernen und sich so zu geben, wie sie sind. Dies ist die rationale Überlegung. Doch emotional bleibt große Unsicherheit. Denise Correa. Es gibt keine Vorlage dafür. Ich glaube nicht, dass viele von uns wissen, was da auf uns zukommt. Wir versuchen zu spüren, was unsere Kinder brauchen und tun, was wir können. Eine andere Mutter gesteht dem Nachrichtenkanal CNN ihre Ängste. Sarah Svensiger räumt ein, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie ihre Kinder wieder in Frieden zur Schule gehen lassen könne. Denn ihr Frieden läge in Scherben.
I'm not sure I'm ready yet to totally let them go in peace, because I think my peace has been shattered.
Fast sind da die Schüler weiter als ihre Eltern. So haben sich die Grundschüler eine Taube als Schulmaskottchen ausgesucht und ihr Motto für den Schulbeginn an neuer Stelle lautet Schritt für Schritt. Ben Paley.
Our motto is actually one step at a time.
Aus Washington berichtete Rüdiger Paulertz im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Obelix ist ab heute ein Russe, so will es jedenfalls Kreml-Chef Putin. Der russische Präsident hat dem französischen Schauspieler und Obelix-Darsteller Gérard Depardieu die russische Staatsbürgerschaft verliehen, ohne dass allerdings klar ist, ob der die Einbürgerung überhaupt beantragt hat. Gesichert ist aber, dass sich Depardieu sehr über die hohen Steuersätze in Frankreich ärgert und hier die russische Staatsbürgerschaft deutliche Abhilfe schaffen könnte, mit einem Steuersatz von nur 13%. Aus Moskau berichtet Stefan Lack.
Der französische Filmstar Gérard Depardieu kann sich auf seinen Freund im Kreml verlassen. Wie versprochen hat ihm Präsident Putin die russische Staatsbürgerschaft verliehen. Depardieu ist verärgert über die geplante Reichensteuer in Frankreich. Der Schauspieler hatte deswegen seinen Wohnsitz nach Belgien verlegt und eine Einbürgerung in dem Nachbarland angestrebt. Kritik aus seiner Heimat ließ nicht lange auf sich warten. Frankreichs Premier Ayrault nannte Depardieus Verhalten öffentlich erbärmlich und unpatriotisch. Der Filmstar ließ dies wiederum nicht auf sich sitzen und wies in einem offenen Brief darauf hin, dass er bereits 145 Millionen Euro Steuern in Frankreich bezahlt habe. Außerdem beschäftige er mit seinen Restaurants und Weingütern 80 Arbeitnehmer. Er verlange dafür Respekt. Wutentbrannt kündigte Depardieu an, seinen französischen Pass und seine Sozialversicherungskarte zurückzugeben. Doch während sich die Einbürgerung in Belgien aufgrund neuer Gesetze schwierig gestaltet, erweist sich Putin nun als Retter in der Not. Auf seiner großen Pressekonferenz vor 2 Wochen zeigte Putin ungewohnt viel Mitgefühl für Depardieu.
Akteure, Musikanten.
Schauspieler, Musiker, Künstler sind von einer zarten mentalen Struktur. Bei uns sagt man auch, Künstler sind leicht zu verstimmen. Deswegen verstehe ich Herrn Depardieu. was die humanitäre Frage betrifft. Wenn Gerard eine Aufenthaltserlaubnis in Russland haben will oder gar einen russischen Pass, dann ist diese Frage bereits positiv entschieden. Das humanitäre Entgegenkommen dürfte sich für Depardieu in barer Münze auszahlen, denn nun hat er die Möglichkeit, in Russland Steuern zu zahlen. Und das lohnt sich bei einer einheitlichen Einkommenssteuer von nur 13%. Bislang wollte sich der Künstler, der die russische Staatsbürgerschaft nach Angaben des Kreml selbst beantragt hatte, noch nicht dazu äußern.
Soweit der Bericht von Stefan Lag und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können diese Sendung als Podcast herunterladen im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.